zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Akademiegespräch am Mittag. In diesem neuen Veranstaltungsformat, immer mittwochs von 12 bis 13 Uhr und immer online als Zoom-Konferenz, analysieren wir jeweils ein aktuelles Thema und laden Sie ein, Ihre Fragen hierzu an den Referierenden zu stellen. Mein Name ist Martin Dabrowski. Ich arbeite hier in der Katholischen Akademie in Bayern als Studienleiter und bin für die Bereiche Wirtschaft und Sozialethik zuständig. Heute geht es um das aktuelle Thema Zoll- und Wirtschaftspolitik unter Donald Trump, nationale und globale Auswirkungen. Seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar diesen Jahres verfolgt US-Präsident Donald Trump erneut und in vielen Punkten noch entschlossener als in seiner ersten Amtszeit einen wirtschaftspolitischen Kurs unter dem Motto America First. Mit drastischen Importzöllen, massiven Eingriffen in Handelsbeziehungen und einer klaren protektionistischen Ausrichtung sorgt diese Politik nicht nur innerhalb der Vereinigten Staaten, sondern weltweit für Diskussionen, Irritationen und immer wieder für heftige Kursausschläge an den internationalen Börsen. Die Auswirkungen auf Unternehmen, Märkte, Konsumenten und internationale Handelsbeziehungen sind bereits spürbar. Nur ein paar Beispiele. Die deutschen Exporte in die USA sind zum Beispiel im Mai diesen Jahres um 13,8% gegenüber dem Monat Mai des letzten Jahres gesunken. Der Außenhandel zwischen China und den USA ist aufgrund der hohen Zölle sehr stark geschrumpft. Und nicht zuletzt, der Dollar hat gegenüber dem Euro sehr stark an Wert verloren. Dies nur als einige wenige Schlaglichter auf die Veränderungen, die sich jetzt schon ergeben haben. Ich freue mich sehr, dass wir für eine fundierte wirtschaftswissenschaftliche Einordnung dieser Entwicklungen heute einen ausgewiesenen Experten gewinnen konnten. Ich begrüße als Referenten sehr herzlich Professor Dr. Nils Goldschmidt. Er ist Professor für kontextuelle Ökonomik und ökonomische Bildung an der Universität Siegen. Seit Herbst letzten Jahres ist Professor Goldschmidt auch Mitglied des Deutschen Ethikrates und ich habe gelesen, er ist der erste Ökonom, der überhaupt in diesen Ethikrat berufen worden ist, was mich sehr überrascht hat, aber vielleicht kann er gleich dann noch was zu sagen. Und was auch sehr wichtig ist, er ist seit Anfang diesen Jahres hauptamtlicher Direktor des Weltethos-Instituts an der Universität Tübingen. Ganz kurz zur Einordnung. Professor Goldschmidt nimmt bei seinen Analysen wirtschaftlicher Probleme und Entwicklungen immer auch den gesellschaftlichen und ethischen Kontext in den Blick, was nicht unbedingt für Ökonomen selbstverständlich ist, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr wichtig ist. Vielleicht zwei Zitate von ihm aus seiner Antrittsrede als Direktor beim Weltethos-Institut, die das auch nochmal klar deutlich machen. Jetzt Zitat: Meine Vision knüpft an ein Verständnis von Weltethos an, das wirtschaftliche Entwicklung und soziale Verantwortung zusammendenkt. Und das zweite Zitat: Radikale Probleme brauchen keine radikalen Lösungen. Das ist vielleicht insbesondere auch auf die Politik Trumps sehr wichtig. Lieber Nils, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und arbeiten schon lange zusammen, darum duzen wir uns. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für unser Akademiegespräch am Mittag nimmst.
Vielen, vielen Dank, lieber Martin, für die überaus freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute Mittag dabei zu sein und mit dir und mit den weiteren Zuschauerinnen und Zuschauern zu diskutieren. Und um das aufzulösen, ja, in der Tat bin ich der erste Ökonom im Ethikrat, aber nicht der einzige, weil sozusagen wir haben zur gleichen Zeit begonnen, wurden aber zu unterschiedlichen Zeiten berufen. Achim Bambach ist auch als weiterer Ökonom, als Direktor des ZEWs, des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, ebenfalls Mitglied im Ethikrat, also von daher muss ich mich nicht ganz allein fürchten, sondern bin zu zweit und das funktioniert soweit auch alles ganz gut.
Ja, lieber Nils, bevor wir konkret auf die Zollpolitik Trumps eingehen, würde ich dich bitten, erst einmal aus volkswirtschaftlicher Perspektive ganz allgemein zu erklären, welche Auswirkungen haben Zölle, wann ist es für Länder vielleicht auch wirklich sinnvoll, Zölle einzuführen und wer profitiert von Zöllen und wem schaden sie?
Das mache ich sehr gerne und ich glaube, es ist eben auch wichtig, wirklich zu verstehen, was Zölle sind, um dann zu verstehen, wie ökonomisch, Volkswirtschaft schwierig es ist, was Trump da eigentlich gerade macht und wie fragwürdig das Ganze auch ist. Also wir müssen uns Zölle vorstellen im Prinzip wie Steuern. Also Steuern sind eben ein Aufschlag auf Preise. Letztendlich denken Sie an die Mehrwertsteuer und genauso wirken Zölle. Das sind sozusagen Steuern zwischen Staaten, die eben auf die Preise aufgeschlagen werden. Das heißt, Zölle erhöhen mit Notwendigkeit Preise. Nichts anderes ist die Wirkung von Zöllen zunächst einmal. Also ein Zoll von 50% bedeutet letztendlich eine 50-prozentige Preiserhöhung. Das ist sozusagen der Grundgedanke von Zöllen. Ist jetzt alles sehr basal, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das einmal nochmal deutlich gemacht zu haben, um zu verstehen, was denn die Wirkung von Zöllen ist. Und wenn Preise steigen, was passiert dann? Naja, Sie wissen es selber. Man denkt darüber nach, vielleicht den Konsum einzuschränken. Das heißt, Preise wirken tendenziell auf die gesamte Volkswirtschaft bezogen, wie eben eine Preiserhöhung und daraus folgt dann eben eine Nachfragereduktion. Man reduziert den Konsum. Wenn man den Konsum reduziert, dann wird das mittelfristig dazu führen, dass auch die Produktion zurückgehen wird und das wird dazu führen, dass die Beschäftigung sinkt und das wird dazu führen, dass wir eben ein geringeres BIP auf mittlere Frist haben werden. Das bedeutet also, die Erhebung von Zöllen bedeutet immer Wohlfahrtsverluste. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen. Also die Zölle sind eben ein künstliches Handelshemmnis, was zur Erhöhung von Preisen führt, was zum Rückgang von Nachfrage führt, was letztendlich zu Wohlfahrtsverlusten führt. Und darüber hinaus, und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, den man im Blick haben muss, bedeutet es eben immer, wenn man Zölle erhebt, dass wir Märkte verzerren. Also Märkte bestehen ja eigentlich daraus, dass eben sich eben im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage Preise einstellen werden. Und das passiert eben bei Zöllen verzerrt, dadurch, dass eben ein künstliches Handelshemmnis da reingelegt wird und so Märkte eigentlich nicht ihren Job machen können. Aber das ist erstmal der erste Punkt, dass man versteht, Zölle bedeuten immer Wohlfahrtsverluste. Es gibt natürlich Gründe, und das hattest du ja auch angesprochen, dass man argumentieren kann, naja, vielleicht macht ein Zoll doch auch Sinn. Und man kann bestimmte Fälle konstruieren, wo ein Zoll Sinn machen kann. Ganz bekannt aus der Literatur ist der Gedanke der sogenannten Erziehungszölle, der Gedanke, der schon ausgebildet wurde von Friedrich List, einem frühen Ökonomen, der ihm gesagt hat, naja, für ein kleines Land kann es möglicherweise von Interesse sein, einen Zoll zu erheben, um erstmal eine sich gerade herausbildende Industrie, die in anderen Staaten möglicherweise schon ausgebildet ist, sich entwickeln lassen zu können. Im Englischen spricht man von der Infant Industry Argument. Und das könnte ein Argument sein, was aber offensichtlich, weil so ganz so klein ist die USA nicht mehr, für die USA ganz sicher nicht zutrifft. Und man kann auch da diskutieren, ob das wirklich gut ist, ob ein Land sich abschotten sollte gegenüber anderen Industrien. Aber das ist eins der wenigen Argumente. Ein anderes Argument, was oft gebracht wird, ist eben Dumping. Und damit spielt ja Trump ein wenig, dass China irgendwie Dumpingpreise nimmt und dass man sich davor schützen müsste. Oder eben, dass man sagt, ein weiteres Argument, dass es eben ein Gegenzollargument ist. Wenn ein Land einen Zoll erhebt, erhebt man selber auch einen Zoll. Aber auch da de facto bedeutet es letztendlich immer, dass wir eben Wohlfahrtsverluste haben. Von daher kann man sagen, eigentlich schaden sich immer beide Seiten bei der Implementierung von Zöllen. Es hilft letztendlich niemandem. Man kann natürlich sagen, kurzfristig hat ein Land natürlich dadurch Einnahmen. Wenn es Zölle erhebt, dann hat es Zolleinnahmen. Aber eben dadurch, dass sich die Preise erhöhen, bedeutet es letztendlich für die Bürgerinnen und Bürger des Landes, dass es wirkt wie eine Steuer. Also im Prinzip besteuert ein Zoll letztendlich die Bürgerinnen und Bürger des eigenen Landes.
Ja, wenn wir jetzt mal direkt auf Trump und Amerika eingehen. Präsident Trump hat ja am 2. April, und er nannte das den Liberation Day, drastische Importzölle eingeführt, beziehungsweise oft hat er sie ja auch erstmal nur angekündigt. Also eingeführt wurden sie dann ja noch gar nicht. Und er hat das gegenüber der EU zum Beispiel damit begründet, dass die EU viel mehr Waren in die USA verkauft als umgekehrt. Also das Stichwort Handelsbilanzdefizit. Und die USA würden durch Europa ausgebeutet, so Trump, was er aber nicht näher, glaube ich, belegt hat. Welches Ziel verfolgt jetzt Trump mit den Zöllen und kann er seine Ziele überhaupt erreichen? Vielleicht nochmal, weil du dieses Erziehungszoll-Argument genannt hast, damit spielt er ja auch so ein bisschen, weil er sagt, naja, zum Beispiel in der Autoindustrie, wir erheben jetzt hohe Zölle und dann kann sich eben die amerikanische Autoindustrie besser entwickeln und es werden dann eben viel mehr amerikanische Autos verkauft. Hat das Hand und Fuß oder deiner Meinung nach nicht?
Meiner Meinung nach hat das überhaupt nicht Hand und Fuß, weil wie gesagt, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Amerikaner keine Autos bauen können. Es ist jetzt nicht so, dass erst eine Industrie aufgebaut werden muss, dass Arbeiter erstmal bestimmte Skills entwickeln müssen. Es ist einfach im Moment so, dass offensichtlich amerikanische Autos nicht wettbewerbsfähig sind. Und die Wettbewerbsfähigkeit dadurch auszugleichen, dass ich Zölle erhebe, glaube ich, würden wir sagen, ist kein besonders ökonomisches Argument, sondern wir würden sagen, okay, wenn du wieder wettbewerbsfähig sein willst, dann musst du schauen, dass du entweder produktiver wirst, dass du bessere Angebote machst, dass du innovative Technologien hast und ähnliches mehr. Also ich glaube, der Schutz der amerikanischen Autoindustrie, um sie dadurch wettbewerbsfähiger machen, ist natürlich ein völliges Scheinargument. Insgesamt zeigt, glaube ich, auch diese Argumentation über die Handelsbilanz, dass eben Trump sozusagen grundlegende ökonomische Zusammenhänge nicht verstanden hat oder wahrscheinlich nicht verstehen will. Weil natürlich, es ist tatsächlich so. Also wir müssen noch mal klar machen, was bedeutet Handelsbilanz? Die Handelsbilanz bedeutet Exporte minus Importe. Also was wird Export und davon zieht man die Importe ab. Und es ist in der Tat so, und da hat Trump natürlich recht, dass die USA viel mehr importieren, als sie exportieren. Also sie haben ein Handelsbilanzdefizit. Das haben sie aber schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Und es ist jetzt ja nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die USA wirtschaftlich seit Jahrzehnten am Abgrund schwebt. Also das Argument zu sagen, wir haben ein Handelsbilanzdefizit, dass das ein Problem wäre, ist eigentlich kein wirklich sachhaltiges Argument. Und auch eine ausgeglichene Handelsbilanz, ne, Exporte minus Importe, wäre reiner Zufall. Ne? Dass es zufälligerweise so ist, dass man genauso viel exportiert, wie man importiert, das ist zufällig. Das wäre absolut zufällig. Und das Problem ist, es ist auch deswegen das Problem des Handelsbilanzdefizits, ist auch deswegen eigentlich kein wirkliches Problem, weil man eben die Handelsbilanz nie isoliert betrachten darf. Zur Handelsbilanz muss man immer mit hinzuziehen, die Kapitalbilanz. Ne? Die beiden sind Teil der sogenannten Zahlungsbilanz. Eine Zahlungsbilanz ist tatsächlich immer ausgeglichen und das Gegenstück sozusagen, in Anführungszeichen, zur Handelsbilanz ist die Kapitalbilanz. Also die Frage, wie viel Kapital kommt in ein Land verglichen zu dem, was an Kapital aus dem Land herausgeht. Und wenn man dann Handelsbilanz und Kapitalbilanz gegenüberstellt, gleichen die beiden sich aus, wenn man von gewissen Restposten und Vermögensübertragungen jetzt mal an der Stelle absieht. Das ist aber ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, es geht zwar mehr an Gütern in die USA, aber gleichzeitig fließt auch ganz viel Kapital in die USA. Und das hat damit zu tun, dass der Dollar als sehr vertrauenswürdig gilt. Das heißt, ne, viele im Rest der Welt haben Interesse, ihr Geld in Dollar anzulegen, weil man eben dem Dollar vertraut, eben ein guter Wertspeicher zu sein. Das führt dazu, dass der Dollar relativ stark ist. Üblicherweise, und das ist eben auch das, was man über die Jahrzehnte beobachten kann, der Dollar ist relativ stark, eine starke Währung, was dann wiederum bedeutet, dass natürlich der Dollar eben auch sehr viel kaufen kann, sozusagen. Und das bedeutet, der Dollar ist stark gegenüber anderen Währungen und gegenüber anderen Ländern. Das heißt, es macht eben auch Sinn, mit diesem starken Dollar Waren in anderen Ländern zu kaufen. Und das ist einer der Gründe, warum die USA seit sehr vielen, vielen Jahren eben mehr importieren, als sie an Gütern exportieren. Also das Argument einer negativen Handelsbilanz ist überhaupt kein Argument, sondern man muss es mit der Kapitalbilanz sehen und da sieht man einfach immer wieder diesen Ausgleich zwischen Handelsbilanz und Kapitalbilanz und eben einem starken Dollar. Und was wir momentan gerade erleben, ne, und du hast es ja in deiner Einführung das auch angesprochen, Martin, ist eben, dass durch die Zölle das Vertrauen in den Dollar sinkt, er hat abgewertet und das macht natürlich dann die Importe wiederum teurer für die USA. Und das zeigt wieder, nach welcher Wohlfahrtsverlust und welche Ketteneffekte die Erhebung von Zöllen eben für die Bürgerinnen und Bürger haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das werden wir nachher sicherlich auch nochmal besprechen. Trump argumentiert immer im Prinzip wie ein absoluter Herrscher. Er sieht sozusagen die Einnahmen des Staates. Aber ihn interessiert überhaupt nicht, wie es den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern im Land geht. Also Make America Great Again meint wirklich nur Amerika als Volkswirtschaft, als Einheit, aber sieht überhaupt nicht als Kollektiv, sieht aber nicht die Auswirkungen auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Und die Zollpolitik von Trump macht die Welt, aber auch die Bürgerinnen und Bürger in den USA letztendlich ärmer.
Das heißt aber, und da würde ich dich um deine Einschätzung bitten, wenn das erstmal bei den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem denen, die Trump gewählt haben, ankommt, würde das seine Wahlchancen, gut, er kann ja jetzt auch eigentlich gar nicht wiedergewählt werden, aber zumindest die Wahlchancen der Republikaner dann bei der nächsten Wahl deutlich verringern. Also, weil bis dahin wird sich das ja dann zeigen, diese Einkommensverluste und diese Wohlstandsverluste.
Die Hoffnung müssen wir haben, nicht? Weil ich meine, Trump ist ein großer Magier des Budenzaubers, wenn man es mal so sagen will, nicht? Dem immer wieder was Neues einfällt und der immer wieder in die sozusagen populistische Trickkiste greift. Und ich glaube, die ganze Sache mit den Zöllen ist natürlich letztendlich, ist es eben ein Zaubertrick, um den Leuten sozusagen das Gefühl zu geben, hier greift endlich mal jemand durch, hier zeigt jemand wirklich Stärke und hier zeigt jemand mal wirklich Durchsetzungswillen. Und wir werden auch das sicherlich nachher noch besprechen. Man muss sich immer klar machen, Trump interessiert die Wirtschaft nicht. Trump interessiert Politik. Trump ist Politiker, ne? Er gibt sich zwar immer das Image eines erfolgreichen Unternehmers, auch darüber können wir lange streiten, aber im Prinzip möchte er gerne Autokrat sein. Und deswegen einem Autokraten ist es egal, wie die Wirtschaft funktioniert, weil Politik schlägt immer Wirtschaft. Und was er dort macht, ist eben ein Wohlstandsvernichtungsprogramm. Und natürlich, wenn die Bürgerinnen und Bürger das irgendwann mal durchschauen und wenn sie eben erleben, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben, dass die Wirtschaft weiter schwächeln wird, dann wird das auch Trump in Bedrängnis bringen. Aber die Frage ist halt eben, wie schnell funktioniert das und welche anderen Effekte werden wir haben? Also es ist natürlich ein riskantes Spiel, was er treibt, aber de facto wird es so sein, dass er den Bürgerinnen und Bürgern schadet und letztendlich ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Aber ob das tatsächlich seine politischen Wiederwahlchancen, manchmal weiß ja nicht, ob er nicht vielleicht doch mit einer dritten Amtszeit liebäugelt oder einer seiner Mitstreiter dann eben das Ruder übernimmt, ob das die Chancen für die Wiederwahl einer republikanischen Politik à la Trump senkt, das kann man natürlich jetzt schlecht voraussehen.
Okay, ich denke mir, wir sollten wirklich gleich dann auf die etwas größere Ebene wechseln und sagen, was das jetzt auch für Demokratie und für Marktwirtschaft bedeutet. Das finde ich hochspannend und das ist ja auch vor allem dein Forschungsansatz. Aber nochmal zurück zu den Zöllen. Wir müssen ja jetzt mit so einem Menschen, mit so einem Politiker umgehen, egal wie unsinnig das ist. Und die meisten Ökonomen sind sich da ja wirklich einig. Wie sollte denn die EU deiner Meinung nach auch ökonomisch sinnvoll reagieren? Also es ist ja jetzt immer noch nicht klar, was passiert. Jetzt ist der Stichtag 1. August, der im Raum steht, wo die angedrohten Zölle in Kraft treten sollen, wenn nicht vorher der Deal zustande kommt, den Trump ja will. Wie sollte deiner Meinung nach die EU überhaupt reagieren auf diese Drohgebärden und diese ganzen Ankündigungen?
Ich glaube, innerhalb eines Spannungsbogens, und der Spannungsbogen geht von Besonnenheit zur Entschlossenheit. Ich glaube, zunächst einmal muss man auch durchaus entspannt bleiben. Man sollte versuchen, noch eine Verhandlungslösung zu finden. Man hat ja gesehen, dass Trump eben immer gerne großes Getöse macht und am Ende passiert dann vielleicht doch gar nicht so viel. Und man muss sich auch immer klar machen, die US-amerikanische Wirtschaft ist eben auch auf den europäischen Markt angewiesen. Der europäische Markt, der Binnenmarkt der EU, ist der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum der Welt. Und auch eine USA kann sich nicht erlauben, hier auf diesem Markt in der Form nicht präsent zu sein. Und deswegen, glaube ich, kann man auch erstmal ein gewisses Maß an Besonnenheit haben und mal abwarten, was denn tatsächlich passiert. Wenn aber wirklich hohe Zölle kämen, wenn Trump sozusagen seine Drohung wahr machen würde, ich bin davon noch nicht wirklich überzeugt, dann ist es, glaube ich, durchaus legitim, mit Retorsions-, also mit Gegenzöllen zu reagieren. Und natürlich sucht man sich dann die Bereiche raus, die für die US-amerikanische Wirtschaft insbesondere eben problematisch sind. Also, ne, Autos, Flugzeuge, Whisky, landwirtschaftliche Produkte, Stahl, Maschinen. Das sind so die Bereiche, in denen man dann wahrscheinlich Gegenzölle erheben würde, damit man eben zeigt, naja, wir können euch schon relativ empfindlich treffen, dass ihr eben auch eure Produkte nicht so einfach mehr in Europa verkaufen könnt. Aber auch da, man muss sich immer klar machen, wenn Europa Zölle erhebt, bedeutet das natürlich auch, dass die europäische Bevölkerung ärmer wird, weil einfach Preise steigen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen oder zeigen, dass man nicht mit alles mit sich machen lässt, sondern eben auch entsprechend reagiert. Viel wichtiger finde ich aber neben der konkreten Gegenzollmaßnahme zu überlegen, gibt es andere Bereiche, wo man eben die USA treffen könnte. Ne? Jetzt gibt es ja diesen Anti-Coercion Act, den die EU aufleben lassen kann, wo es darum geht, die USA auszuschließen von bestimmten Dingen. Zum Beispiel bei öffentlichen Aufträgen, dass man eben sagt, okay, aus den USA darf sich niemand mehr bei Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland in der Form bewerben. Oder dass man versucht, eben im Dienstleistungssektor gezielt zu belasten. Also dass man gerade die Tech-Firmen möglicherweise insbesondere belastet. Ja, was wir ja zum Teil ja auch schon machen, dass wir dort Restriktionen auch eingeführt haben mit dem Digital Markets Act, mit dem Digital Service Act, dass wir tatsächlich versuchen, hier die USA dazu zu bringen, sich anders auf unseren Märkten verhalten zu müssen. Es gab durchaus mal auch eine kurze Diskussion darüber, ob man eben den USA entgegenkommen sollte, dass man eben gerade den Tech-Firmen vielleicht noch mehr Spielräume wieder eröffnet. Ich glaube, genau das wäre der völlig falsche Weg, sondern man muss versuchen, die USA dann an den Bereichen zu treffen, die für sie sehr empfindlich sind. Und das sind natürlich insbesondere die Tech-Firmen. Und ich glaube, da müsste man dann als EU auch bereit sein, dort hineinzugehen. Und der dritte Schritt, und das ist ja das auch, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, die USA ist groß, die USA ist ein wichtiger Handelspartner, aber es gibt noch andere Regionen auf diesem Planeten und ich glaube, man wird dann eben schauen, dass man auch stärker dort den Handel ausbaut. Also die USA macht mit ihrer, oder Trump macht mit seiner Zollpolitik natürlich auch etwas, was dazu führt, dass er die USA schrittweise isoliert, weil eben es genug andere Handelspartner gibt. Das ist anders als in anderen Zeiten, wo natürlich sozusagen der Handel zwischen dem alten und dem neuen Kontinent eigentlich die einzige Region war, aber natürlich mit den großen Volkswirtschaften China, Indien, aber auch Südamerika und im Pazifik ergeben sich ja auch ganz andere Möglichkeiten. Und das muss man eben auch sehen, dass die USA sich vielleicht schrittweise momentan auch aus dem Welthandel isoliert, was wiederum natürlich insbesondere dann auch die Amerikaner trifft. Aber ich glaube eben Besonnenheit plus Entschlossenheit. Und vor allen Dingen auch mit sehr viel Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist so ein Problem der Europäer auch, dass man viel selbstbewusster sein kann. Die EU ist ein starker Wirtschaftsraum. Die EU steht gut da. Es ist ja kein wirtschaftlich schwaches Gebiet bei allen Diskussionen, die wir innenpolitisch führen, sondern man muss auch wirklich die Stärke zeigen, die die EU auch hat.
Ja, danke. Du hast den Welthandel jetzt angesprochen. Es gibt ja die Welthandelsorganisation, die WTO. Und nach den geltenden Regeln der WTO war damals schon in seiner ersten Amtszeit die Erhebung der Zölle beurteilt und dann für rechtswidrig erklärt worden von der ETU, was ihn damals auch nicht sehr gestört hat. Jetzt ist es ja wieder so. Kannst du das kurz mal einordnen? Ist die WTO sowieso ein zahnloser Tiger, also interessiert gar nicht, ob die sowas verurteilen? Und was hat das für Auswirkungen? Also nehmen sich das dann andere Länder vielleicht dann auch zum Beispiel und sagen, naja gut, wenn Trump dagegen verstößt, dann ist uns auch egal, was in der WTO für Regeln festgelegt wurden. Und dann nochmal weitergesehen, zerstört das dann überhaupt die regelbasierte Weltwirtschaftsordnung? Also siehst du da eine Gefahr drin?
Absolut, absolut. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Gefahren und sozusagen Nebeneffekte, die aber zum Haupteffekt werden könnte, nämlich dass Trump, und das hat er ja auch schon getan, wir leben ja schon in einer Welt, die eben keine multilaterale mehr ist. Also die Idee der WTO war ja eigentlich wirklich ein Projekt zu sein für den Multilateralismus, also dass eben bestimmte Regelungen nicht nur zwischen zwei Staaten getroffen werden, sondern dass bestimmte Regelungen, die eben getroffen werden, dann für viele oder für alle Staaten eben der WTO gelten. Und das ist natürlich eine geniale Idee, zunächst mal zu sagen, dass wir eben ein Welthandelssystem schaffen, wo alle Mitglieder in diesem Welthandel tatsächlich gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben. Natürlich war das nicht zu 100% in der Form verwirklicht, aber das ist eigentlich die Grundidee einer World Trade Organization, die viel auch gescholten wurde, aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht auch gerade zu Unrecht, wie wir im Moment auch erleben. Also eigentlich der Gedanke, ein Welthandelssystem zu haben, was regelbasiert ist, wo eben alle in gleicher Weise auch behandelt werden, eigentlich eine großartige Idee. Und was Trump gemacht hat und was er jetzt weiter macht, ist genau das zu zerstören. Und natürlich, es gibt keine wirklichen Sanktionsmechanismen. Das ist eben das Problem von internationalen Organisationen. Wir erleben es ja bei der UN auch, das Problem von internationalen Organisationen, dass es keine wirklichen Durchsetzungsmechanismen gibt. Und was Trump macht, er zerstört den Multilateralismus, er setzt, und das sehen wir ja bei den Zöllen, völlig auf Willkür und bilaterale Abkommen. Das sind immer alles irgendwelche Deals, was immer das auch als für Deals sein mögen, weil es eben eigentlich gar nicht um Kompromisse geht, sondern um Macht durchsetzen und das Verfolgen von politischen Zielen. Aber das ist schon eins der großen Probleme. Ich meine, auch die USA hat ja auch das WTO-Schiedsgericht blockiert, dass es eben entsprechend auch wiederbesetzt werden kann. Also das ist schon ziemlich katastrophal. Aber die WTO selbst kann halt als Institution wenig machen. Ich meine, was man machen kann, ist, dass eben die anderen Weltregionen, und daran gibt es ja auch Ansätze, sich stärker koordinieren und versuchen, bestimmte Freihandelsabkommen zu schließen. Also ich meine, kleine Fußnote, das ist irgendwie auch nicht nachvollziehbar, warum mit Kanada, nicht EU, seit 2016 ist man dabei, ein Freihandelsabkommen zu schließen, warum das nicht gemacht wird. Ich glaube, da müsste gewisse Geschwindigkeit aufgenommen werden von eben anderen Staaten, insbesondere auch von der EU, weiterreichende Freihandelsabkommen zu treffen, damit eben der Welthandel nicht völlig ungeregelt und nur rein bilateral wird, sondern dass wir eben diese Idee eines regelbasierten Welthandelssystems doch in gewisser Weise weiter aufrechterhalten können.
Gut, dann würde ich den Blick jetzt nochmal zum Ende meiner Fragen etwas weiten wollen und damit auch nochmal die Bitte und die Aufforderung an Sie verbinden. Heben Sie die Hand, wenn Sie eine Frage haben, dann kann ich danach Sie dann dran nehmen. Du hattest in der FAZ, ich glaube Mitte Mai, einen relativ langen Artikel Donald Trumps Weg zur Knechtschaft. Mit dem Zitat beziehst du dich auf Hayek, das kannst du ja vielleicht gleich nochmal begründen. Da steht ein Satz von dir: Der Präsident, also Donald Trump, sägt an den Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaften, und zwar mit der Kettensäge. Das ist ja eine ziemlich deutliche Aussage. Also du sagst, er macht nicht nur in der Wirtschaft vielleicht einiges kaputt und hält sich nicht an Regeln, sondern du weitest das noch aus und sagst, da wird sogar unsere Demokratie, die westlichen Demokratien werden angegriffen. Das fände ich ganz spannend, wenn du das noch mal ein bisschen weiter ausführen würdest.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, man muss eben zwei Tendenzen sehen. Zum einen muss man sich klar machen, dass Demokratien notwendigerweise auf Marktwirtschaften angewiesen sind. Das andersrum gilt es nicht. Also eine Marktwirtschaft kann auch funktionieren, siehe China, ohne dass wir genuin demokratische Strukturen haben. Aber Demokratie bedeutet eben, dass wir in einer politischen Verfasstheit leben, in der jeder und jede eben die Möglichkeit hat, in Freiheit sein Leben zu gestalten und Teil auch des Gestaltungs Organs sozusagen ist. Also jede Stimme zählt. Demokratie beruht auf Freiwilligkeit und auf Freiheit. Und das Pendant wirtschaftlicher Seite ist eben eine Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft beruht darauf, dass Menschen entsprechend ihrer Bedürfnisse und Interessen sich auf Märkten betätigen, auf Märkten agieren, ihre Nachfrage wirksam werden lassen, ein Angebot erstellen als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das ist sozusagen das Pendant. Das ist nicht nur ein zufälliges Pendant, weil das Problem ist, wenn wir anfangen würden zu überlegen, naja, geht Demokratie nicht vielleicht auch mit Planwirtschaft, bedeutet aber Planwirtschaft ja mit Notwendigkeit, dass irgendwer bestimmen muss, wie denn dieser Plan aussieht. Und wenn irgendjemand anfängt zu überlegen, wie denn der Plan aussieht, dann bedeutet das mit Notwendigkeit, dass wir Freiheiten einschränken müssen. Und die Einschränkung von Freiheit auf Märkten ist eben nicht kompatibel mit einem freiheitlich-liberalen Politiksystem. Was Trump macht, und ist eben der Gedanke, dass eben letztendlich er, glaube ich, eben die politische Durchsetzung seiner Ideen ihm wichtiger ist als eben die wirtschaftliche Freiheit. Und das bedeutet eben, dass wenn er ein autokratisches System errichtet, er mit Notwendigkeit auch anfangen muss, also um bestimmte politische Ziele zu erreichen, die Wirtschaft zu begrenzen. Das ist ja das, was wir gerade erleben mit den Zöllen, dass er anfängt, eben Wirtschaft zu begrenzen, in die Wirtschaft einzugreifen, willkürlich auch Entscheidungen zu treffen in Bezug auf, weiß ich nicht, Tech-Firmen oder andere Dinge oder andere Bereiche. Also im Prinzip, wenn er wirklich Willkürherrschaft machen will, wenn er autokratisch regieren will, bedeutet es eben dann eben notwendig, dass er eben auch marktwirtschaftliche Strukturen im Zweifel zumindest ja, angreift, im schlimmsten Fall auch zerstört. Also das heißt, Marktwirtschaften stützen Demokratien. Wenn ich keine Demokratie will, dann bin ich eben auch bereit, Marktwirtschaften im Zweifel eben anzugreifen. Deswegen meine ich von dieser Zweigleisigkeit. Was hat das mit Hayek zu tun? Vielleicht noch kurz der Schlenker. Hayek hat 1944 ein Buch geschrieben, Der Weg zur Knechtschaft, mit der schönen Widmung den Sozialisten in allen Parteien. Und das finde ich eine sehr schöne Widmung. Und was er eben sagt, ist, Im Krieg hatten viele den Eindruck, naja, es funktioniert ja, dass wir hier planwirtschaftlich handeln, um eben dann im Zweifel auch erfolgreich den Krieg führen zu können. Was Hayek aber sagt, ist eben, wir dürfen nicht dem Irrglauben unterliegen, dass eine solche Kriegswirtschaft tatsächlich dann eben auch in einer freiheitlichen Demokratie funktioniert. Eine Kriegswirtschaft ist eine vollständige Ausnahmesituation, wo sich die gesamte Bevölkerung natürlich darauf ausrichten muss, irgendwie im Krieg bestehen zu können. Aber die Gefahr einer Planwirtschaft ist eben, dass wir dann tatsächlich eben auch das demokratische System abschaffen. Und eben, wie gesagt, in dieser Gegenläufigkeit, in diesem Zusammenhang zwischen Demokratie und Marktwirtschaft ist das eben das, was aus meiner Sicht eben gerade bei Trump passiert. Sein Interesse an Macht bedeutet eben auch, dass er diese Macht durchsetzen will gegenüber Märkten und er in diesem Art und Weise tatsächlich auch, ja, eine gewisse Knechtschaft befördert. Und wir sehen ja sein politisches Verhalten gegenüber Migranten, gegenüber Menschen aus anderen Staaten, dass er wirklich willkürlich und mit Macht bestimmte freiheitliche Strukturen im Zweifel zerrüttet und so eben auch die freiheitliche Demokratie in gewisser Weise massiv bedroht.
Ich würde dich jetzt doch noch mal bitten, weil ich vermute, deine krasse Aussage oder für einige vielleicht krasse Aussage zur Demokratie gehört notwendigerweise Marktwirtschaft, wird jetzt vielleicht bei einigen auf Unverständnis stoßen. Vielleicht um das noch mal zu schärfen, und ich weiß, du bist ja ein sehr starker Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Du meinst nicht, zur Demokratie gehört ein kapitalistisches System wie immer geartet, sondern du meinst schon eine regelbasierte marktwirtschaftliche Ordnung, am besten mit sozialer Absicherung.
Absolut, ne? Also wie Sie sehen können, hinter mir steht Alfred Müller-Ahmack, der den Begriff der sozialen Marktwirtschaft erfunden hat. Und natürlich ist eine Marktwirtschaft, sollte aus meiner Sicht natürlich kein um die Analogie zur USA sind, kein Wildwestkapitalismus sein, sondern er sollte eben eine regelbasierte Marktwirtschaft sein, die auf sozialen Ausgleich setzt, die aber eben auch ernst nimmt, dass Menschen unterschiedliche Ideen und Vorstellungen haben. Alfred Müller-Ahmack hat nicht nur den Begriff der sozialen Marktwirtschaft geprägt, sondern hat ja auch den Begriff der sozialen Irenik geprägt. Das ist sozusagen jetzt der bildungsbürgerliche Teil am Mittag. Irenik vom griechischen Wort Eirene für Frieden bedeutet, dass eine Marktwirtschaft nur dann funktioniert, wenn jeder auch dort seine Interessen tatsächlich einbringen kann. Man muss nicht notwendigerweise einer Meinung sein, das wird man auch nicht sein. In pluralistischen Gesellschaften werden wir nicht einer Meinung sein, aber wir müssen bereit sein, Kompromisse zu machen. Und Demokratie, und vielleicht hilft diese Analogie auch nochmal, Demokratie lebt davon, dass wir bereit sind, Kompromisse zu machen, dass wir bereit sind, Ideen abzuwägen. Und Märkte, die gut geregelt sind, machen nichts anderes. Die gleichen ab über Preise. Was sind die unterschiedlichen Interessen des einen? Was sind die Interessen des anderen? Und natürlich das aber geordnet eben in einem Regelrahmen, wo eben soziale Sicherung und ähnliche Dinge da mit hinzugehört. Wenn ich aber autokratisch bin, dann sind mir Kompromisse ein Graus. Ich möchte gar keine Kompromisse haben, sondern ich will meinen Willen durchsetzen. Ich meine, die Zollpolitik von Trump ist eben quasi eine merkantilistische Zollpolitik, eine Ludwig des 14. Politik eines Sonnenkönigs. Er will einfach durchsetzen. Er möchte einfach, dass das Geld in seinen Staat gespült wird, damit er sozusagen sich daran letztendlich bereichern kann. Also ganz wichtig, Demokratie und Marktwirtschaft gehören aus meiner Sicht notwendigerweise zusammen. Also eine Demokratie kann nicht ohne eine Marktwirtschaft, aber du hast natürlich völlig recht, Martin. Wir müssen das natürlich nicht verstehen als einen irgendwie gearteten Kapitalismus, sondern natürlich einen geregelten, wie natürlich eine Demokratie ja auch keine ständiges Aushandeln von allen 80 Millionen Bundesbürgern ist, sondern wir haben natürlich bestimmte Regeln, wie wir im demokratischen Miteinander auch tatsächlich umgehen.
Okay, vielen Dank. Dann würde ich jetzt das Gespräch gerne öffnen. Ich sehe eine Wortmeldung von Herrn Wilhelm, dem ich jetzt das Wort erteile. Schalten Sie bitte Ihr Mikro an. Genau, und dann können Sie Ihre Frage stellen. Bitte schön.
Ja, schönen Dank erstmal für das Interview bis hierhin. Ich möchte eine Anmerkung machen, dann auch noch eine Frage stellen. Die Anmerkung bezieht sich darauf, dass ich im Zusammenhang mit Themen wie Leistungsbilanz und Handelsbilanz, wo Sie heute auch die Kapitalbilanz noch genannt haben, auch gehört habe, dass bei der Handelsbilanz vielleicht jetzt nicht unbedingt immer die Dienstleistungen mit drin sind oder so, aber dass die Dienstleistungen bei den USA doch stark sind, dass die eben auch da vielleicht exportmäßig durchaus gar nicht so schlecht unterwegs sind. Das heißt, wenn wir nur auf die Warenströme achten, dann werden wir vielleicht nicht so beachten, dass die USA in anderen Bereichen ihre Wirtschaftsleistung durchaus auch vielleicht exportieren, ohne dass wir jetzt schon das Kapital hinzunehmen, das vielleicht fließt, um irgendwo Investitionsmöglichkeiten zu suchen. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wenn man nicht über Zölle arbeitet und die Zölle als Steuern ansieht und man sagt, naja, Staatseinnahmen braucht es eigentlich schon, denn so rosig sieht ja nun der Haushalt der USA auch nicht da. Die haben ja keine Überschüsse, sondern Defizite. Dann wäre ja die Frage, wäre es denn dann auch im Hinblick darauf, dass man die Bevölkerung schonen möchte, sinnvoller, eher an anderer Stelle Steuern zu erheben als bei den Importen? Also würde man eher die Mehrwertsteuer oder eher die Einkommensteuer oder die Gewerbesteuer oder wie auch immer Vermögensteuer herziehen als eine Steuer auf Importe. Und als Sinn haben Sie ja nur zugestanden, dass man, ich sag mal, eine sich ausbildende Wirtschaft im Wachstum, im Keimen nicht behindert durch zu starke Konkurrenz. Da fiel mir noch ein, dass ja die Alternative, wenn auch sehr kostspielige Variante, die die Europäische Union im Bereich der Agrarwirtschaft spielt, die Subvention ist. Und da versucht man ja zumindest eine gewisse Autarkie noch zu bewahren, dass man also nicht komplett abhängig ist von Lebensmittelimporten aus dem Ausland. Und das wäre für mich vielleicht auch noch ein Aspekt, wo ich sagen würde, da hätte ich Verständnis für solche protektionistischen Maßnahmen, wenn andernfalls die Versorgung der Bevölkerung durch einheimische Agrarproduktion völlig unmöglich wäre. Soweit. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Wilhelm. Nils, bitte.
Ja, vielen Dank. Das waren jetzt sehr viele, sehr spannende Aspekte, die Sie mit eingebracht haben. Und zunächst mal sehr wichtig natürlich Ihr Hinweis, dass Dienstleistungen nicht Teil der Handelsbilanz sind, aber Teil der Zahlungsbilanz sind und dort mit eingehen. Und natürlich Dienstleistungen nochmal eine ganz andere Wirkkraft haben, eben als tatsächlich eben der reine Strom von Waren. Und von daher ist es wichtig. Und natürlich eben sind die USA dort eben auch relativ stark. Wie gesagt, ich habe es ja am Anfang auch gesagt, also die Frage, eben inwieweit eben Dienstleistungen gerade im Digitalbereich eben auch eine wichtige Rolle spielen und eben auch Teil einer Besteuerung im Sinne von Zöllen darstellen können, ist, glaube ich, eine Frage, die man dann wirklich, wenn es zu Zöllen kommt, auch nochmal ernsthaft diskutieren sollte. Der andere Punkt, und ich glaube, da sprechen Sie einen Punkt an, und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie es so deutlich gemacht haben. In der Tat, das Problem der USA ist ja gar nicht so sehr das Ausland. Das Problem der USA ist tatsächlich eben eine Wirtschaftspolitik, die eben nicht unbedingt solide dasteht. Das muss man einfach so sehen. Wir haben auf die hohe Staatsverschuldung hingewiesen. Und natürlich ist eben immer eine Sache, darauf zu reagieren mit Erhöhung von Mehrwertsteuern und ähnlichen Dingen mehr. Aber ich würde eben eher sagen, vielleicht wäre es an der Zeit, in den USA eben auch nochmal über eine solidere Finanzpolitik tatsächlich nachzudenken. Ich meine, Sie wissen alle, es gibt die wunderbare One Big Beautiful Bill Act, die im Prinzip die Steuererleichterung für Unternehmen, insbesondere von 2017, die er eben in der ersten Amtszeit durchgeführt hat, verlängern will. Und das ist natürlich äußerst problematisch, weil natürlich eben diese massive Reduktion von Unternehmenssteuern im Zweifel natürlich auch bedeutet, dass man deutlich weniger Steuereinnahmen hat. Also auch da müsste man überlegen, ob, ne, und eigentlich fast jeder Ökonom ist ja gegen diese One Big Beautiful Bill Act auch Sturm gelaufen, weil man eben denkt, naja, es hat nicht den Effekt, den man sich eigentlich erwünscht, nämlich eigentlich ist dahinter die alte Reagan'sche Idee, dass man im Prinzip, wenn man die Steuern senkt, Unternehmen bereit sind, mehr zu investieren, dadurch mehr zu produzieren und man einfach einen positiven Effekt hat, der dann eben auf die gesamte Bevölkerung irgendwie runterrieselt, der sogenannte Trickle-Down-Effekt. Ne? Und dieser Gedanke hat sich eben gezeigt, der bewahrheitet sich nicht so in der Form, wie man das möglicherweise erhofft und wie man es vielleicht eben auch dann gerade in den 80er und 90er Jahren in liberaler Weise gepusht hat. Also mein Argument wäre, Sie haben einen wichtigen Punkt gemacht, das Problem ist eben, dass die USA wirtschaftspolitisch, auch binnenpolitisch keinen besonders guten Kurs fahren und eben anstatt sozusagen abzulenken, aber das ist eben Trumps Politik und nicht Trumps Wirtschaftspolitik, davon abzulenken durch Zölle, durch Gegenmaßnahmen, wäre es eigentlich in der Zeit zu überlegen, wie kann es denn eben gelingen, dass die USA sich finanzpolitisch sorgsamer aufstellt, wie kann es gelingen, Martin, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass eben vielleicht auch amerikanische Autos wieder von Interesse sind und viele andere Produkte von Interesse sind. Und ich glaube, da müsste man sozusagen innenpolitisch seine Hausaufgaben machen. Aber Innenpolitik ist halt immer relativ unbeliebt. Ich meine, das gilt nicht nur für die USA, das erleben wir natürlich auch in der Bundesrepublik, dass man sagt, naja, wir müssen uns vielleicht mal wirtschaftspolitisch etwas sorgsamer aufstellen. Das ist nicht so attraktiv, weil man dann natürlich damit dann eben potenzielle Wählerinnen und Wähler, potenzielle Anhängerinnen und Anhänger eben verprellen kann. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Trump eben diese Zollnummer abzieht.
Ja, vielen Dank. Die nächste Wortmeldung kommt von Christine Merle. Ja, bitte, Ihre Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage. Also wir reden ja über Trump immer, ja. Aber ich habe immer so einen Eindruck, da gibt es auch einen Kreis um ihn herum, denen das alles gar nicht so unrecht ist. Also ich denke da so an diese ganzen, ich nenne sie mal Oligarchen so ein bisschen. Also so diese Jeff Bezos und ja, okay, mit Elon Musk, das war jetzt so nur eher vorübergehend, dass das funktioniert. Aber da gibt es ja auch andere, die davon profitieren, von seiner Politik und dass sie das durchaus auch mittragen, ne? Und natürlich auch die Spitzen von seiner Partei. Er ist ja jetzt nicht ganz alleine. Denen ist das ja auch nicht unrecht. Also, und die es auch durchaus durchschauen, was hier passiert. Ich würde mich mal interessieren, wie Sie das einschätzen, ne? So diese um ihn herum, ne?
Ja, ich finde, das ist ein super und wichtiger Punkt, den Sie da nochmal deutlich machen. Und ich glaube eben, dass wir wirklich verstehen müssen, dass es Trump und seinen Gefährten, wenn ich das mal so etwas fast romantisierend nennen darf, darum geht, wirklich eine Autokratie zu errichten. Das ist einfach der entscheidende Punkt. Die wollen eben nicht eben gebunden sein an staatliche Regeln. Sie wollen nicht gebunden sein an Institutionen. Sie wollen die wunderbare neue Welt erschaffen und sind davon überzeugt, dass sie es einfach besser wissen. Und wenn sie es besser wissen, müssen sie eben bestehende Institutionen zerstören. Und das ist ja auch nicht ganz neu. Und deswegen ist dieser Schulterschluss mit den Tech-Giganten nicht von Zufall, weil genau diese Tech-Giganten, Amazon, Apple, Bezos, Zuckerberg und so weiter, die träumen ja schon ganz lange davon, dass es eben eine Nichtstaatlichkeit gibt, sondern eine ganz neues System, in dem sozusagen sie die Entscheider sind, in dem sie es einfach besser wissen. Denken Sie an Peter Thiel, ne? In vielerlei Hinsicht völlig unterschätzt, aber natürlich ein ganz wesentlicher Treiber genau dieser Vorstellung. Also es ist wirklich die Vorstellung, dass es eine Elite gibt, eine kleine Gruppe gibt, die im Prinzip besser weiß, wie es funktioniert. Und dafür müssen eben staatliche Institutionen zerstört werden. Und Trump sonnt sich da drin, weil es eben einfach ihm und seinem Ego gefällt, dass er eben der Leader dieses Ganzen ist. Und ich glaube, wo es eben Sollbruchstellen gibt, und das war eben auch das Spannende, fand ich, mit Elon Musk hatte, glaube ich, die Hoffnung, dass er im Prinzip derjenige wird, der Trump treibt. Und was er eben feststellen musste, dass es andersrum ist. Und das hängt eben daran, und das ist das, was ich eben versucht habe zu sagen, Politik kann immer Wirtschaft schlagen. Das ist eben der entscheidende Punkt. Also zumeist jedenfalls. Vielleicht gelingt es auch. Der Wirtschaft wird wirklich mit viel Energie dagegen zu halten. Aber wenn es wirklich, was Martin angedeutet hat, in den USA wirtschaftlich so bergab geht, dass es dann dazu Verwerfung kommt. Ich glaube eher, das wird zu mehr Zwang führen, statt dafür, dass es möglicherweise eine andere Politik gibt. Also der Umkreis ist ganz wichtig. Man muss aber auch verstehen, was das Anliegen der Tech-Giganten sind. Die haben nämlich ein eigenes Interesse, nämlich eine scheinbar neue Welt zu schaffen mit Mensch-Maschine-Interaktion, die wir uns alle gar nicht vorstellen können und vorstellen wollen. Und für die eben staatlicher Zwang, staatliche Regulierung einfach nur ein Graus sind. Und das muss man auch verstehen. Also wie J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz so gegen Europa gewettert hat. Ihm geht es ja dabei gar nicht um Europa. Ihm geht es darum, Regeln zu zerstören. Und natürlich den Technikern geht es darum, Märkte zu haben, wo keine Regeln gelten, wo sie eben machen können, was sie wollen, was eben Datenschutz und ähnliche Dinge angeht. Das hört sich jetzt alles dramatisch an. Ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube, man muss schon diese Tendenzen und diese Kräfte, die da sind, auch sehen. Und gerade bei den Tech-Giganten kann man das schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehen, dass die eben in Kalifornien von anderen Dingen träumen, die eben außerstaatlich sind.
Ja, vielen Dank. Herr Wilhelm hat sich noch mal gemeldet. Bitte schön.
Ja, schönen Dank auch für die Antworten, die Sie schon gegeben haben, Herr Professor Goldschmidt. Mich würde interessieren, ob Sie zum Thema der Autarkie, zum Beispiel im Bereich der Lebensmittelproduktion und der, ich sag mal, dem Spagat zwischen der Möglichkeit, das einerseits durch Agrarsubventionen zu erreichen, andererseits auch durch Einfuhrzölle, dann sich eine gewisse, ich sag mal, Selbstständigkeit im Bereich der Lebensmittelproduktion zu wahren. Vielleicht gibt es auch andere Bereiche der Wirtschaft, wo man nicht komplett abhängig sein möchte. Und das wäre vielleicht ja aus meiner Sicht auch noch ein Argument dafür, dem freien Welthandel da nicht allzu viel freien Lauf zu lassen. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Sie sehen, ich habe die Frage nicht beantwortet, weil sie mir wahrscheinlich unbewusst rausgerutscht ist, weil ich nicht eine wunderbare Antwort darauf habe. Aber zunächst einmal glaube ich, da bleibe ich Marktwirtschaftler. Die Freiheit von Märkten, die Freiheit von Waren und Dienstleistungen in einer regelbasierten Weltwirtschaft, glaube ich, ist schon ein nach wie vor erstrebenswertes Ziel, auch was eben die Sicherheit in Bezug auf Lebensmittel und ähnliche Dinge angeht. Und ich sehe es jetzt nicht so, dass wir schon an einem Punkt sind, wo wir jetzt große Sorge haben müssen, ob wir denn tatsächlich uns in Europa noch ernähren können oder nicht. Also das sehe ich als relativ momentan noch als relativ unproblematisch an. Natürlich haben wir auch erlebt mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, was das eben in Bezug auf Getreide gemacht hat. Aber ich glaube, man muss ja auch sehen, dass man da relativ zügig entweder mit Substitution, also mit Ersatz von anderen durch andere Lebensmittel reagieren kann, nicht? Und dass man auch Möglichkeiten hat, dort bestimmte Dinge auch wieder aufzubauen. Wir haben auch natürlich technische Möglichkeiten durch Dünger und ähnliche Dinge mehr. Ich glaube, was viel interessanter ist, dass wir natürlich selber als Europäische Union uns abschotten gegenüber eben auch Importe von Lebensmitteln. Also denken Sie noch, die berühmte Bananenverordnung der Europäischen Union bedeutet eben, dass Länder, die ehemalige Kolonien sind, bevorzugt werden bei eben dem Import von Bananen, was natürlich völlig unsinnig ist und für viele Länder, gerade auch aus Ländern, die sozusagen in der Entwicklung sind, sind solche Barrieren natürlich äußerst problematisch, um eben sich auch weiterentwickeln zu können. Also von daher, Sie sehen, ich tänzel ein wenig um Ihre Frage herum. Ich sehe Sie momentan nicht als so virulent an. Ich glaube auch, dieser Gedanke, wir müssen autark werden, klingt für mich vergleichsweise anachronistisch in einer doch weitestgehend vernetzten Welt, in der wir sind. Und man muss vielleicht den Blick haben, aber wie gesagt, ich bin kein Experte an der Stelle. Finde es aber gut, dass Sie das Thema mal aufgebracht haben. Ist für mich auch durchaus ein Impuls, an der Stelle nochmal weiter zu forschen. Sehe aber im Moment keine ausreichende Notwendigkeit, da wirklich ganz aktiv werden zu müssen.
Ja, wobei im Bereich der Medikamente es ja nun auch schon Engpässe gegeben hat, weil wir da, ich sag mal, in Europa die Produktion nicht in dem Umfang haben, wie wir sie bräuchten, um uns versorgen zu können.
Definitiv, ne? Bloß wir sind in einer dynamischen Welt. Es ist ja nicht so, dass es in Europa keine Pharmaindustrie gibt. Und was wir gerade ja tatsächlich auch erleben, ne? Und deswegen ist das ein gutes Beispiel, was Sie sagen. Natürlich, ne? Also das, was Trump macht, wenn Sie nur daran denken, was Trump macht gegenüber den Universitäten, bedeutet natürlich auch einen Schlag gegen die Forschung. Und natürlich ist die USA der Treiber, was eben auch die Arzneimittelforschung angeht. Aber was wir erleben werden, ist eben, dass dann europäische Pharmazieunternehmen stärker werden, dass sich Forschung verlagern wird, weil das natürlich attraktive Märkte sind. Und ich glaube, wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass wir in einer starren Welt stehen und sagen, okay, wenn da keine Arzneimittel mehr hergestellt werden, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir natürlich kurzfristig ein Problem und das erleben wir ja auch immer wieder. Aber wir erleben auch immer wieder, dass natürlich andere Akteure dann auf den Plan treten, um entsprechend eben dort eben auch Möglichkeiten haben, in einem marktwirtschaftlichen System Gewinne zu machen und erfolgreich Unternehmen zu etablieren.
Vielen Dank. Im Moment ist keine Wortmeldung, also nochmal die Ermunterung, dass Sie sich gerne noch melden. Wir haben noch 10 Minuten, aber dann vielleicht von meiner Seite, weil wir jetzt die globale Perspektive auch gerade schon mal angesprochen haben, an dich als Direktor des Weltethos-Instituts. Was bedeutet denn die Politik von Trump für kleinere Länder? Du hast gesagt, die EU ist stark, die muss auch, die kann sich auch wehren, aber was ist mit Entwicklungsländern, mit Schwellenländern, wo ja Trump auch mit exorbitanten Zöllen zum Teil gedroht hat und sie, glaube ich, auch zum Teil schon verwirklicht hat.
Ich finde, danke, dass du das ansprichst. Ich glaube, das ist aus einer normativen Sicht eben auch das Dramatische. Ich glaube, wie gesagt, egal wie das jetzt weitergeht mit den Zöllen, wie du schon sagst, Europa ist stark genug, da in irgendeiner Weise auch einen Weg zu finden, zumindest jetzt rein wirtschaftlich gesprochen. Was das politisch bedeutet, welche politischen Konflikte dadurch auch entstehen, das ist eine andere Frage. Aber rein ökonomisch, würde ich sagen, ist die Europäische Union vergleichsweise stabil und sollte eben auch das Selbstbewusstsein haben, dort als ein starker Akteur auch aufzutreten. Aber in der Tat, es trifft insbesondere natürlich die schwächeren Länder, nicht? Wir haben eben Wohlfahrtsverluste und Wohlfahrtsverluste bedeuten eben für viele Länder dramatische Folgen. Wenn ich wirklich, wenn wir an ganz viele Länder in Subsahara-Afrika denken, wenn die mit Zöllen belegt werden, dann bedeutet das massive Einschränkung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten und Möglichkeiten durch eben Exporte ihr Land auch zu entwickeln. Und das ist eben eigentlich der sozusagen wirtschaftsethische Skandal aus meiner Sicht, der dahinter steht, dass wir eben weltwirtschaftliche Entwicklung verlangsamen, dass wir es nicht möglich machen, dass sich Staaten industrialisieren und die Möglichkeit haben, tatsächlich damit eben auch soziale Sicherung, demokratische Strukturen und Ähnliches mehr aufzubauen. Und ich glaube, dieser Effekt ist ganz, ganz dramatisch. Aber auch da muss man sagen, ist es Trump eben letztendlich egal. Und ich finde ja auch, man sieht hier natürlich auch diese Absurdität und die nicht ökonomische Rationalität hinter seinem Handeln. Daran, wenn man zum Beispiel an so ein Land wie Brasilien denkt, ne, wo es jetzt eben um Bolsonaro ihm geht, und dann belegt er Brasilien mal eben mit 50% Zoll. Und das ist halt vollständig absurd. Aber das zeigt eben, was hier eben auch normativ eben ist, dass es hier wirklich um Willkürherrschaft geht und eben sozusagen die andere völlig egal sind. Dahinter steht eben auch noch ein anderer Punkt, ne? Und das zeigt eben auch, dass Trump nicht ökonomisch denkt oder nicht ökonomisch denken will. Trump versteht letztendlich Wirtschaft immer als ein Nullsummenspiel. Das, was ich bekomme, kann kein anderer bekommen. Das ist sozusagen sein Gedanke. Oder wenn andere von uns was bekommen, dann haben wir weniger. Und das ist einfach ein völliges Missverständnis von moderner Ökonomik. Das ist eben Denken, wie es im Merkantilismus war, also unter Louis XIV, unter Colbert, wo man eben gedacht hatte, letztendlich ist Außenhandel ein Guerre d'argent, ist ein Kampf um Geld. Und so versteht Trump eben offensichtlich auch Wirtschaft als ein Kampf um Geld. Aber was eben Ökonomen zumindest, glaube ich, seit den letzten 250 Jahren wissen, ist, dass eben wirtschaftliche Entwicklung eben kein Nullsummenspiel, sondern ein Positivsummenspiel ist, dass eben alle davon gewinnen können. Das ist eben auch der Gedanke ja in der Ökonomik der komparativen Kostenvorteile von David Ricardo. Klingt jetzt sehr technisch, aber der Gedanke ist eben, und was man eben auch völlig einfach zeigen kann, ist, dass auch Länder, die im Prinzip in der Herstellung von Produkten einen absoluten Nachteil haben, davon profitieren, wenn Länder miteinander handeln, weil eben dann man sich unterschiedlich spezialisieren kann. Und die Spezialisierung bedeutet, dass man eben bestimmte Spezialisierungsvorteile dann auch nutzen kann. Das geht natürlich nur unter Nebenbedingungen, da haben wir von Fragen von Macht und anderen Ungleichgewichten, aber tendenziell kann man eben, und deswegen auch nochmal der Hinweis von Martin, ganz wichtig auf die WTO, wenn wir ein regelbasiertes Miteinander haben, können alle Staaten der Welt davon profitieren, wenn wir miteinander handeln. Und das eben missachtet Trump, das ist ihm egal, weil es ihm geht es eben immer um Politik, ihm geht es nicht um die Wirtschaft, ihm geht es nicht um Entwicklung, ihm ist der Entwicklungsweg von anderen Ländern egal, es geht ihm wirklich um America first, aber eben nochmal, es geht ihm um das Land, es geht ihm um seine Macht, es geht ihm nicht um die Bürgerinnen und Bürger in den USA, weil die macht es definitiv ärmer.
Ja, danke. Ich habe im Chat eine kurze Nachricht von Herrn oder Frau Feldmann, dass sie sich gerne melden würde, aber das mit dem Handheben nicht klappt. Aber ich nehme Sie jetzt dran, Herr oder Frau Feldmann, bitte, Sie dürfen Ihre Frage stellen.
Ja, danke. Es handelt sich um Herrn Feldmann.
Ja, okay.
Ich möchte mal auf den grundsätzlichen volkswirtschaftlichen Aspekt nochmal zurückkommen. Weil was wir jetzt erleben, kann ich mir vorstellen, könnte man als Ökonom ja begrüßen als ein fantastisches Experiment, nicht in einer Testumgebung, sondern in the real world. Trump kommt ja immer mit seinem Schlagwort Bring the jobs home. Inzwischen hat sich aber in den Vereinigten Staaten aber sicher eine Situation eingestellt, dass erstmal die Köpfe nicht da sind, um die Jobs zu übernehmen, dass zum weiten Bereichen auch das Know-how verloren gegangen ist, die Investitionen verloren gegangen sind. Parallel tut er ja auf einer anderen Ebene alles, um Arbeitskräfte aus dem Land zu entfernen. Das muss ja zu einer dramatischen Verknappung kommen. Und als Ökonom würde ich sagen, was für ein fantastisches Experiment. Wir müssen doch jetzt wirklich sehen, dass alle Effekte eintreten, sprich Inflation und so weiter. Aus Ihrer Sicht kann man das so betrachten? Und wie kurzfristig, wie immanent sind die ökonomisch vorhersehbaren Konsequenzen aus dieser Politik? Ende meiner Frage.
Ja, vielen Dank. Eine tolle Frage. Und natürlich, Sie können sagen, wir haben jetzt gerade ein wunderbares Reallabor, wo wir sehen, welche Effekte tatsächlich eintreten, wenn wir protektionistische Wirtschaftspolitik betreiben und eine auch unsinnige Politik im Land. Das Problem ist bei realer bauen, dass auch reale Menschen betroffen sind. Und ich glaube, das muss man eben als, da kommt dann der Theologe eben hier durch, tatsächlich eben auch sehen, dass einfach Menschen und ihre Lebenswege und ihre Lebenschancen betroffen sind, wie wir es eben gerade beschrieben haben. Und aber trotz alledem, natürlich, wir werden genau diese Effekte sehen. Wir wissen nicht, wie schnell das funktioniert. Das ist eben, was das Problem der Zukunft ist, dass sie halt relativ offen ist. Wir wissen nicht genau, wie schnell das passiert, aber meine Prognose ist, dass wir einen massiven wirtschaftlichen Rückgang in den USA erleben werden, aber wir eben nicht genau wissen, wie schnell das funktioniert. Und das hängt eben vor allen Dingen daran an zwei wesentlichen Dingen. Es gibt zwei wesentliche Dinge, die dafür entscheidend sind. Das eine ist die Stabilität von Institutionen und da gibt sich Trump alle Mühe, Institutionen eben zu brechen. Der andere Punkt ist eben die Frage von Anerkennung oder gegenseitigem Miteinander. Ich glaube, das ist eben ein Punkt, der in dieser Diskussion auch vollständig unterschätzt wird. Die Bedeutung von sozialem Zusammenhalt kann nicht unterschätzt werden mit Blick auf wirtschaftliche Performance. Wir sind gerade am Abschluss einer Studie, wo wir 171 Länder untersucht haben, wie denn der Zusammenhang von sozialem Zusammenhalt, also die Möglichkeit, Bildung zu haben, die Möglichkeit, tatsächlich seine Chancen ergreifen zu können, die Möglichkeit haben, rechtlich seine Ideen durchzusetzen und ähnliches mehr, wo wir das untersucht haben im Bezug auf wirtschaftliche Entwicklung. Wir können bei fast allen Ländern zeigen, dass es ein ganz hohes Maß an Korrelation gibt. Also dieser Gedanke, Müller-Amack, soziale Irenik, sozialer Zusammenhalt, das friedvolle Miteinander ist ganz zentral auch für wirtschaftliche Performance. Und was wir in den USA, die USA ist eines der ganz wenigen Länder, wo dieser Zusammenhang bislang so nicht so deutlich ist. Die USA ist absolut in den Keller gerauscht, also die waren mal auf Rang 20 ungefähr, was sozusagen sozialen Zusammenhalt angeht, sind wir mittlerweile irgendwo in den 70ern, also abgerutscht und sind immer noch relativ stabil, was ihre wirtschaftliche Performance angeht. Und meine Prognose ist, auch vor diesem Hintergrund, dass die USA eben relativ stark eben verlieren werden, was ihre wirtschaftliche Performance angeht. Und deswegen ist ja für mich auch eine der Lehren daraus, was wir auch lernen, was Trump dort macht, wie wichtig es ist, dass wir, wie Martin ja auch betont hat, wir hier wirklich die soziale Marktwirtschaft ernst nehmen, soziale Marktwirtschaft als die Möglichkeit, wirtschaftlich prosperierend, aber eben auch sozial ausgewogen miteinander umzugehen, weil sozialer Zusammenhalt ist keine Sozialromantik, sondern sozialer Zusammenhalt ist ein ganz harter ökonomischer Faktor. Und das müssen wir uns immer wieder auch, glaube ich, deutlich machen. War jetzt eine etwas breitere Antwort auf Ihre wirklich tolle Frage, Herr Feldmann. Vielen Dank dafür. Aber ich glaube, wir müssen beides sehen. Wir dürfen nicht nur die wirtschaftlichen Effekte sehen, sondern wir müssen eben auch sehen, was das politische und für das gesellschaftliche Zusammenleben bedeutet und dass sich diese beiden Bereiche miteinander bedingen.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch ganz kurz vor 13 Uhr eine abschließende Frage stellen. In deinem Artikel sagst du, welche Hoffnungen bleiben uns? Und deine vierte Hoffnung ist die auf die Kirchen und vielleicht speziell auf den amerikanischen Papst Leo den 14. Kannst du da noch ganz kurz was zu sagen? Ich glaube auch, die Kirchen sind wenig zu hören bis jetzt.
Ja, das finde ich auch wirklich überraschend. Und ich habe einfach natürlich mit Leo dem 14. als Nachfolger von Leo dem 13., dem wir sozusagen die erste Sozialenzyklika Rerum Novarum zu verdanken haben, 1891, eigentlich die Hoffnung, dass er eine starke Stimme wird, nämlich eine starke Stimme für das, was Kirche eben ausmacht, dass sie durchaus anerkennt, dass marktwirtschaftliche Strukturen eben Menschen die Möglichkeit geben, in Wohlstand zu leben, aber dass sie diese soziale Perspektive in keinster Weise aufgeben können. Und diese Frage stellt sich heute eben ganz anders. Sie stellt sich anders als in der Industrialisierung, sie stellt sich anders dadurch, was Trump macht, aber natürlich auch von den Herausforderungen, die wir haben, was künstliche Intelligenz und Ähnliches mehr angeht. Und ich würde mir wirklich wünschen, von der Weltkirche, aber auch von der deutschen Bischofskonferenz, hier doch auch hörbar zu sein. Und Kirchen haben viele Probleme, aber die können wir jetzt leider in den verbleibenden 30 Sekunden nicht noch komplett lösen. Aber wo sie stark sind und wo sie doch auch ein glaubwürdiger Akteur sind, ist es bei Fragen von sozialen Fragestellungen. Dann nimmt man der Kirche doch sehr viel Glaubwürdigkeit oder bringt man der Kirche immer noch sehr viel Glaubwürdigkeit entgegen. Und ich glaube, auch da sollte Kirche viel, viel mutiger sein, auch in diesen Feldern stark sein und eine laute Stimme zu sein in der Gesellschaft, als sich sozusagen vielfach nur mit sich selbst zu beschäftigen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Nils, für diese Stunde mit dir, für die Einordnung der Zollpolitik, aber dann die Schaffung und die Erläuterung des viel breiteren Rahmens auch auf unsere Demokratie bezogen. jetzt zuletzt dann noch die kirchliche Einordnung. Herzlichen Dank dafür. Ihnen auch ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre wichtigen Fragen. Ich kann nur sagen, wir setzen diese Reihe der Akademiegespräche am Mittag fort, zum Teil relativ kurzfristig dann von uns organisiert, auch das Thema. Die Einladung, abonnieren Sie unseren Newsletter, dann bekommen Sie immer auch die Einladung zu den jeweiligen Akademiegesprächen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.